Ein herzliches Willkommen zu einer Sendung Eisberg voraus. Wir sind im 68. Teil und dieser Teil ist ein bisschen etwas Besonderes, wie ihr am Ende noch sehen werdet. Wir wollen heute über anderthalb Jahre Corona sprechen. Nun, wir haben ja vor ungefähr anderthalb Jahren diese Sendung mal gestartet und eben genau aus dem Grund, weil diese Corona-Krise sich anbahnte oder gerade ausgerufen wurde und es viele Veränderungen in der Gesellschaft gab und in der Welt. Und damals hatten wir mal angefangen zu gucken, was passiert eigentlich gerade und haben seitdem ja, 67 Themen gemeinsam gemacht und wollen uns heute im 68. Teil einmal damit beschäftigen, was ist eigentlich in den letzten anderthalb Jahren alles passiert. Und wir wollen in die Vergangenheit gucken, wir wollen aber auch ein bisschen Gegenwärtiges uns anschauen und einen Blick in die Zukunft wagen. Und ich bin ganz, ganz dankbar dafür, dass mit uns verbunden ist der Walter Veit, den ich sehr schätze und der selber viele Sendungen, wie ihr wisst, über diese Thematiken macht. Und da hatte ich gehofft, dass wir jetzt nach anderthalb Jahren Corona mal ein bisschen Diskussion darüber haben, was ist eigentlich passiert. Nun, dann begrüße ich ganz herzlich den Walter Veit, der ist zugeschaltet aus Südafrika. Grüß dich, Walter.
Grüß dich.
Danke, dass du dir die Zeit nimmst, mit uns über dieses Thema zu sprechen. Ich glaube, es interessiert viele Zuschauer, was eigentlich gerade los ist in der Welt. Und wir wissen, du hast viele eigene Sendungen dazu. Also immer wieder, jede Woche neu, kommt eine Sendung WhatsApp Prof raus mit unglaublich viel Information über eben gegenwärtiges Weltgeschehen. Und dann möchte ich dich gerne ein bisschen zu befragen.
Gerne.
Wir schauen in die Vergangenheit. In den letzten anderthalb Jahren ist ja wirklich viel passiert in der Welt. Also was wir gesehen haben, es gab neue Gesetze, wurden gemacht. Es wurden große Demonstrationen hier und da gesehen in der Welt. Darauf wurden Versammlungsverbote ausgerufen. Dann kam diese Maskenpflicht, Reisebeschränkungen. Und ich glaube, du hast das alles auch so ein bisschen miterlebt, insbesondere was die Reisen angeht. War es für dich noch möglich zu reisen in den letzten Monaten?
Nein, ich konnte nicht mehr im Ausland reisen. Ich konnte aber noch in dem Land reisen, aber auch beschränkt. Augenblicklich können wir wieder reisen, aber vor zwei Wochen durften wir nicht in bestimmte Landesbezirke reisen. Also ja, das Drama entfaltet sich. Und wir haben damals schon gesagt, das ist nicht eine Aktion, die vorübergehend ist. Es wird immer schärfer und schärfer werden. Es scheint sich zu beruhigen und dann wird es wieder schlimmer. Und das haben wir damals vor anderthalb Jahren schon eigentlich vorausgesagt, dass dies ist eine Bewegung, die ein besonderes Ziel hat und das Ziel werden sie erreichen. Und es ist wichtig, dass wir wissen, wo wir stehen im Rahmen der Zeit.
Und dieses Ziel, von dem du sprichst, ist das die Umstrukturierung der Welt? Ist das der Aufbau eines neuen Systems?
Ganz bestimmt. Das ist die sogenannte neue Weltordnung, das neue System. Wie sie im Englisch sagen, the Great Reset. Alles wird neu geschaltet. Und Sie haben ja schon vorher gesagt, die Behörden, dass sie diese Gelegenheit nicht an sich vorbeigehen lassen dürfen. Es muss jetzt zu einem neuen System führen. Und das wird knallhart durchgesetzt in der ganzen Welt. Und das ist ja das Eigenartige, dass es nicht eine lokale Bewegung ist, sondern eine weltweite Bewegung.
Das war wirklich überraschend, weil auch, soweit ich weiß, wirklich fast alle Länder mitmachen. Also alle sind irgendwie involviert in diesen großen Plan. Und man sieht, dass wirklich überall auf der Welt Gesetze verändert werden, neue Gesetze geschaffen werden, dass sogar Grundrechte genommen werden. Nun, hätten wir damit rechnen können, also aus dem prophetischen Wort, aus dem, was wir wissen, biblisch, dass es so weit kommt?
Absolut, denn die Bibel hat einige Voraussetzungen. Die Bibel sagt ganz eindeutig, dass die ganze Welt in einer bestimmten Richtung sich bewegen muss und die nicht mitmachen wollen, werden nicht kaufen und verkaufen können. Es müssen also Systeme entstehen, die dazu führen, dass die Menschheit in eine Richtung hineingezwungen wird, auch in ihrem Denken. Und wenn wir das Buch Offenbarung studieren, dann sehen wir, dass das Tier von Offenbarung 13 hat eine bestimmte Ideologie und die ganze Welt soll diese Ideologie ihr eigenes machen. Und wer da nicht mitmachen will, ob er jetzt reich ist, ob er arm ist, ob er hohen Stand oder niedrigen Stand hat, das ist egal. Alle müssen mitmachen. Und es führt endgültig zu einem Entschluss zwischen dem Mahlzeichen des Tieres und dem Mahlzeichen Gottes. Also es ist noch nicht da, aber es führt dorthin.
Das ist interessant, was du sagst. Viele vermuten, dass es vielleicht so der Beginn ist vom Ende. Also dass diese Restriktion, die wir sehen weltweit, dass es dahin geht, um die Gesellschaft zu überwachen, die Gesellschaft zu lenken und zu führen, eben genau auf diesen Weg zu dieser einen neuen Weltordnung, von der wir wissen in Offenbarung 13, dass es ja eine Weltordnung ist, die geschaffen ist für das Tier, also für den, also für das, für, oder für das Papsttum, für den Kirchenstaat. Jetzt, welche Rolle spielt denn der Vatikan heute? Also über ihn, also man sieht ja wenig jetzt über Restriktionen des Vatikans. Das sind ja momentan alles die Länder, die diese Gesetze machen. Aber steht da der Vatikan dahinter oder hält er sich gerade bewusst raus? Oder ist der Papst doch aktiv?
Der Vatikan steht ganz bestimmt hinter dem ganzen System. Es fing ja schon an in 2015 mit Laudato Si. Und dann auch die Brüderlichkeit der Menschheit, die Öffnung der Landgrenzen. Das fing ja schon lange an, vor dem es überhaupt ein Covid gab. Und das Verschwinden der Grenzen, ein neues System, das hereingeführt wird, die Ideologien, die aufeinander krachen, das kam schon mit einer langen Vorbereitung. Und dann auch die Übungen weltweit, um wie mit diesen Veränderungen umzugehen. Zum Beispiel die Pandemieübungen fingen ja schon Jahre voraus an. Es wurde ja genau geplant. Und das Interessante ist, dass der Plan eigentlich so abläuft, wie er schon seit Jahren besteht. Und man denkt immer, jetzt ist es das Ende und dann fängt es wieder an. Und dann kommen die Naturkatastrophen dazu, die endgültig auch zu Klima-Lockdowns und Klimaregeln führen werden. Und das führt alles hin zu diesem System, wo die Bibel genau beschreibt, wie die neue Weltordnung aussehen wird. Und alle müssen sich an die gleiche Ideologie klammern. Und es muss ein totalitärer Staat sein, denn alle werden gezwungen, um dieses Mahlzeichen endgültig zu empfangen. Es ist also eine Art Faschismus. Und die Jesuiten haben ja schon vor Jahren gesagt, dass das Ziel ist, um einen faschistischen Staat oder ein faschistisches Staatssystem herbeizubringen. Nicht in der gleichen Art, wie es damals war, wo die Weltkriege diesen Faschismus bekämpften, sondern eine ganz andere Art. Es sieht chaotisch aus. Aber wir sehen in der ganzen Welt, wie die Großindustrien immer mehr und mehr Macht bekommen, zusammen mit den staatlichen Systemen. Und das für das Allgemeingut angeblich. Und das ist eine Form des Faschismus. Und weil die Ideologien in der Welt alle aneinander geknüpft werden müssen, wird es natürlich erst zu einem Chaos kommen, denn das Alte stirbt nicht leicht. Es muss langsam absterben. Und es muss so getan werden, dass wenn das Alte noch beibehalten wird, muss es so unangenehm sein, dass die Leute ihre Freiheit freiwillig preisgeben, damit das Neue endgültig eingeführt werden kann. Und das ist genau, was dieses Great Reset eigentlich ist.
Und um die Ideologien in der Welt zu verknüpfen, das sind ja also verschiedene Weltanschauungen, verschiedene Religionen sogar, das ist ja eigentlich nicht die Aufgabe, die ein Staatssystem übernimmt. Das ist ja wahrscheinlich nicht das, was wir von der Großindustrie und den Moneymakern erwarten. Ist das vielleicht die Aufgabe, die sich der Papst gerade auf die Fahne geschrieben hat, die Welt zu verknüpfen, damit alle irgendwie so eine Einheitsreligion haben, also ein Einheitsdenken, eine Einheitsphilosophie? Ist es das, was gerade vorangebracht wird?
Absolut. Und das ist für mich absolut erstaunlich, wie die religiösen Systeme der Welt, ob das jetzt christliche Systeme sind, ob das nicht christliche Systeme sind, es kommt eine Gleichschaltung, eine neue Schiene. Das Evangelium hat sich auf ein Klimaevangelium umgeändert. Also der große Feind in der Welt ist nicht mehr das Böse, was nach dem alten System durch Satan vorangetrieben wurde. Das ist ja schon längst nicht mehr in dem Milieu des Denkens der Menschen. Nein, wir sind humanistisch eingestellt. Wir müssen unser Planet müssen wir so behandeln, dass wir ein Nachkommen für die Nachkommen haben. Und somit haben sich die Religionen ein neues System dargestellt. Es geht jetzt um das Bekämpfen von Klima und es geht Klimawechsel und es geht darum, eine Brüderlichkeit, die Armut zu bekämpfen. Es ist also ein Sozial- und Umgebungsevangelium, das jetzt in den Weltreligionen verkündigt wird. Also das Evangelium von einer Erlösung, von einer viel größeren Pandemie, nämlich die Sünde, dieses Evangelium ist inzwischen verschwunden. Und wir sehen es nicht nur im Papsttum, wir sehen es bei den Evangelikalen, wir sehen es bei den anderen Weltreligionen und bei den Erdreligionen. Und es wird eine gemeinsame Denkrichtung herbeigebracht. Und natürlich Katastrophen, Pandemien, Naturkatastrophen helfen dabei, um alle auf diese Schiene zu bringen.
Das ist ja auch das, was wir gerade viel in den Medien sehen. Also es gibt gerade viele Waldbrände, es gibt in Nachbarländern Überschwemmungen, es gibt Erdbeben, viele Naturkatastrophen, die wir gerade sehen. Und die Medien zeigen das ja auch. Jetzt wissen wir ja auch, dass es tatsächlich am Ende viele Naturkatastrophen geben muss, laut Jesus. Ist das jetzt miteinander verbunden? Also können wir sagen, die Ereignisse, die wir dort gerade in der Welt sehen, das sind auch schon so die angekündigten Dinge. Am Ende der Zeit wird es viele Naturkatastrophen geben. Und das ist das, was wir über die Medien jetzt auch erfahren, überall in der Welt. Und der sozusagen das Papsttum nutzt diese Dinge jetzt, um zu sagen, ihr seid eigentlich daran schuld. Deswegen müssen wir alle umdenken und wir alle müssen einen gemeinsamen neuen Plan aufbauen, um diese Welt vernünftig zu führen. Ich denke, dass der Naturschutz und sozusagen das Erhalten der Erde ja eigentlich jedem Christen selbstverständlich sein sollte und wahrscheinlich auch jedem vernünftig denkenden Menschen auf diesem Planeten, dass man natürlich die Natur erhält. Ich habe nur das Gefühl, dass dieser Gedanke jetzt missbraucht wird, um alle Religionen, alle Philosophien und alle Ethnologien vielleicht in der Welt zu vereinen. Um zu sagen, guck mal, das ist unser gemeinsames Ziel. Wir haben zwar viele Differenzen, aber unser gemeinsames Ziel ist die Erhaltung unseres Planeten. Und wer da nicht mitmacht, ist ein böser Mensch. Und ich glaube, so kommt es irgendwann auch zu vielen Aufständen und Ausgrenzungen in der Welt.
Genau, und die Welt braucht einen gemeinsamen Feind. Und was gibt es noch besser, als wenn man den Feind gar nicht sehen kann? Also ein Virus an der einen Seite und eine Klimakatastrophe an der anderen Seite. Jetzt, Klimakatastrophen gab es schon immer. Es gab schon immer Trockenheit. Es gab schon immer Fluten in der Welt. Es gab schon immer Riesen- und Mega-Vernichtungen und Tsunamis und so weiter. Das kann man weit zurückführen in die Geschichte, und dann braucht man keinen Klimawechsel haben, um das unbedingt zu erklären. Also ist es möglich auch, das Wetter und das Klima zu manipulieren? Ganz bestimmt. Wir haben die Technologie dazu, das ist schon weltbekannt. Man kann sich nur nicht vorstellen, dass es Menschen gibt, die sowas missbrauchen würden. Aber mein Vertrauen in die Menschheit ist nicht eben sehr groß augenblicklich. Denn man sieht, wie Menschen denken, wie der Hass verbreitet wird. Und man ist entweder auf der einen Schiene oder auf der anderen Schiene, aber es gibt einen Kampf zwischen den Gruppen. Und dieser Kampf ist nicht nur ein ideologischer Kampf, der auf staatlicher Ebene oder religiösen Ebene gekämpft wird. Er kommt bis in die eigene Familie. Und die Geister trennen sich. Und endgültig wird es so sein, dass die, die nicht so glauben, wie die Mehrheit glaubt, die Feinde werden. Und dann haben wir die Situation, wo ein Hass aufgebaut wird gegen diejenigen, die die Gebote Gottes und den Glauben an Jesu Christi halten. Wir als Kirchengemeinschaft haben eine Aufgabe bekommen von Gott. Die Verkündigung des Evangeliums. Und das Evangelium ist Erlösung in Jesus Christus. Und es geht um ein Ewigkeitsprinzip. Und hier wird es auf ein System und auf eine Ebene gesetzt, die rein irdisch ist, die mit dem Irdischen alleine zu tun hat. Aber die Bibel sagt doch ganz eindeutig, dass das Königreich des Himmels hat nichts mit dieser Erde zu tun, kann nicht erst verglichen werden mit irdischen Systemen. Und ja, wir haben, wie du ganz recht gesagt hast, wir haben eine Aufgabe, um unseren Planeten zu versorgen, um nicht die Umwelt zu zerstören. Aber das ist nicht die Religion. Das ist etwas, was aus der Religion hervorspringt, herauskommt. Das soll aber nicht die Religion sein. Und das ist genau, was in der Welt jetzt passiert. Und es ist ein ganz raffinierter Schachzug.
Mhm. Denn ich glaube, mit dieser Idee bekommt man sozusagen Einfluss auf die ganzen verschiedenen Religionen, die sich ja alle irgendwie auch, egal ob Natur oder Erd verbunden fühlen, oder ob sie zum Beispiel christlich sind, jüdisch, muslimisch, die alle sagen, natürlich müssen wir den Planeten erhalten. Man trifft ja sogar die Atheisten, die sagen, naja, wir wohnen ja hier auch auf diesem Planeten. Also alle werden zusammengezogen und das gemeinsame Ziel verbindet alle. Jetzt ist es ja so, dass du sagst, was ja möglich ist, man kann das Wetter manipulieren. Also wir wissen natürlich von Wetterraketen, wir können also verschiedene Chemikalien in die Wolken impfen und Regen hervorbringen oder auch den Regen abstellen. Jetzt ist es sogar so, dass Gerüchte umhergehen, dass sogar Erdbeben künstlich erzeugt werden. Nicht durch Bomben, sondern durch verschiedene Strahlung. Ich habe das nicht überprüft, ich weiß nicht, ob das stimmt. Aber es ist also auf jeden Fall möglich, manipulierend auf das Wetter, auf die Natur einzugreifen. Jetzt wissen wir von Ellen White, dass der Teufel tatsächlich auch mit bösen Menschen zusammenarbeitet. Sie sagt Menschen, die sich ihm verschrieben haben. Es ist natürlich für uns schwer vorstellbar, dass Menschen so böse sein können, um solche Dinge zu verursachen. Auf der anderen Seite, wir wissen, dass der Teufel so böse ist. Wenn er es schafft, die Menschen zu manipulieren, müssen wir das sogar erwarten, dass solche Dinge passieren. Jetzt, wenn wir solche Naturkatastrophen haben, bis jetzt konnten wir immer sagen, die Menschen wurden, ihnen wurde Angst gemacht und aus Angst haben sie dann gehandelt. Es hieß ja in den 70er, 80er Jahren, in den 90ern glaube ich auch noch, wir laufen auf eine globale Eiszeit zu. Der Planet friert ein. Wir müssen irgendwas tun. Dann hat man irgendwann gemerkt, das stimmt gar nicht. Das Klima wird wärmer. Und dann hat man uns in den Ende 90er, 2000er, 2010ern gesagt, das Klima wird immer wärmer. Wir müssen irgendwas tun gegen die globale Erwärmung. Nun hat man heute gemerkt, naja, irgendwie wird es wieder kühler. Und dann sagt man, da ist so ein Klimawandel und gegen den müssen wir was machen. Und das halte ich für einen so schlauen Schachzug, das zu machen, denn das Klima wandelt sich ja immer. Also egal, ob wir da was zutun oder nicht. Und man kann immer die Menschen beschuldigen und sagen, ihr seid dafür verantwortlich, das zu machen. Also müssen wir gemeinsame Gesetze machen, um das Klima in Ordnung zu bringen. Und diese Klimaziele werden von so vielen Menschen mitgetragen, die gar nicht wissen, ob es richtig oder falsch ist. Und man hat plötzlich eine große Mehrheit, weil sie am eigenen Interesse handeln. Und diese Massen, glaube ich, sind sehr, sehr leicht zu verführen vom Teufel. Und ich glaube, das ist so ein Grund, warum dieses neue System aufgebaut wird. Er ist der Meisterverführer und er täuscht.
Wenn man sich das so ein bisschen überlegt, wer sind denn diejenigen, die zum größten Teil verantwortlich sind für die Verseuchung der Atmosphäre und der Wasserströme und so weiter? Sind ja die Großindustrien. Ist ja interessant, dass der kleine Mann immer die Schuld bekommt und dass der kleine Mann leiden muss, weil die Großindustrie die Verseuchung herbeigebracht hat. Und dann werden die Regeln so verschärft und die Unkosten werden so verschoben auf den kleinen Mann, dass nachher nur noch die Großindustrie übrig bleibt. Und das ist ja genau das System, das sie haben wollen. Die Mittelschicht muss verschwinden und sie verschwindet rapide. Und bald werden es nur die großen Industrien sein, die übrig bleiben, die dann mit der Regierung zusammenarbeiten, um dieses neue Ökosystem herbeizuführen. Und dann haben wir genau, was wir im Mittelalter gehabt haben. Da gab es den Adel. Der Adel hat alles besessen. Sie waren die Grundbesitzer. Sie hatten die Arbeitsmöglichkeiten geschafft. Sie hatten das Land. Sie hatten, haben die Menschen versorgt, ihnen Häuser gegeben und so weiter. Und es gab den Adel und es gab den Gepöbel. Heute ersetzen wir den Adel mit der Großindustrie. Und dann hat man die Arbeiter, die sich dem neuen System unterstellen werden oder müssen. Sie werden nichts besitzen nach Klaus Schwab. Sie werden glücklich sein. Alles wird eingeschränkt. Man hat nicht 10 Käsesorten nötig, sondern vielleicht nur noch einen. Der Mensch ist eigentlich schuld dran, dass die Welt in dem Zustand ist. Der kleine Mann hat Schuld dran, dass die Welt in dem Zustand ist, in dem sie ist. Also der kleine Mann muss eingeschränkt werden. Ist ja interessant, dass die reichsten Menschen der Welt, die werden nicht eingeschränkt. Der kleine Mann, der soll verschwinden. Und die werden immer reicher und reicher und reicher. Und je mehr die Katastrophen kommen, je reicher werden sie und je mehr reißen sie alles an sich. Wenn wir nur mal sehen, was die Multibillionäre in dieser Welt machen. Sie besitzen jetzt schon fast alles Ackerland in Amerika. Sie kaufen ganze Städte auf, sie kaufen alles auf und der kleine Mann verschwindet. Und genau so soll es kommen. Denn dann hat man die Macht in der Hand und kann die Menschen in eine Richtung zwingen. Denn wer das Essen beherrscht, wer die Energiequellen beherrscht, der beherrscht auch die Menschheit.
Danke. Ich glaube, was wir im Mittelalter auch gesehen haben, also wir haben den Adel und wir haben so den gemeinen Pöbel. Und es gab so eine dritte Schicht, den Klerus. Der hatte eigene Rechte, der war irgendwie für sich separat, war von der Kirche sozusagen überwacht und war auch gleichzeitig Staatsberater. Es gab ja in jeder, sozusagen in jedem großen Adelshaus, gab es einen sogenannten Nuntius, also einen katholischen Berater. Der hat dem König oder dem Fürsten dann erzählt, was er tun soll, was der richtige Weg ist. Und ich glaube, wenn ich Offenbarung 13 so richtig lese, wird es so etwas Ähnliches wieder geben. Also es wird so eine Schicht geben, eine Art Klerus. Also die Menschen werden dazu angehalten, von dem Bild des Tieres, dass sie dem Papsttum folgen. Und ich glaube, hier sehen wir wirklich so Großindustrie. Hier sehen wir irgendwie eine Kirche, die besondere Rechte hat. Denn in Offenbarung 17 sehen wir, diese Hure sitzt auf dem Tier. Und wir sehen halt die armen Menschen, die nahezu versklavt sind, also ich möchte fast leibeigen, die nichts besitzen und trotzdem glücklich sind. Also es ist eigentlich ein Riesenrückschritt, den wir gerade machen. Wenn wir nicht aufpassen, wird unsere Gesellschaft da hineingezogen, wo wir mal waren und wo wir nur mit viel, viel Blut wieder hier herauskamen, viele Märtyrer hat es gegeben, viele Menschen, die gestorben sind, um aus diesem System her herauszukommen. Und ich glaube, wenn wir jetzt nicht aufpassen, rennen wir da genau rein. Genau das Gleiche wird wieder aufgebaut.
Ich denke, wir sind zu spät dran. Das System ist jetzt schon so aufgebaut, dass sie sich nicht leisten können, dass sie es wieder verlieren. Und ich denke, wir sind wirklich in dieser Endzeit, wo es nur zwei Gruppen geben wird. Eine große Gruppe und eine kleine Gruppe. Und es ist ein Religionsstreit. Endgültig geht es um Anbetung. Wen beten wir an? Wen erkennen wir als die moralische Macht in unserem Leben und aus welchem Grund? Wenn wir die Systeme Gottes uns betrachten, er hat nie Zwang gebraucht. Nie. Er hat nie Leute in eine Richtung gezwungen. Sonst wäre da ja kein Chaos auf dieser Welt, denn alle würden dann wie Marionetten in einer schönen Reihe stehen, wenn es so wäre. Also er hat nicht Zwang gebraucht, aber dieses System ist ein Zwangssystem. Es ist genau das Gleiche, das es schon mal gab, denn es gibt ja nichts Neues auf dieser Welt. Alles ist ja noch, wie es schon immer war. Und genauso raffiniert, wie es damals vor den Weltkriegen herbeigebracht wurde, genauso raffiniert wird das jetzt auch gemacht. Die Manipulation ist so schlau und so klug, dass man die Massen gebraucht, um etwas herbeizuführen. Mit anderen Worten, die Manipulation durch die Medien bringt genau das herbei. Die Menschen werden so überzeugt, dass jeder, der anders denkt, ein Feind ist, der am besten beseitigt wird. Darum gibt es jetzt so viel Hass, so viel Brutalität in der Welt, weil alle müssen gleich denken. Denn wenn wir das nicht tun, dann geht die Welt zugrunde, aufgrund einer Pandemie oder einer Ökokrise oder was es auch immer ist. Und die Menschen werden so bearbeitet, dass sie das Werk eigentlich für diejenigen, die manipulieren, tun. Und die stehen nur dahinter und schauen, wie ihr ideales System vorangetrieben wird. Es ist eigentlich grauenhaft.
Ja. Es ist das, ich glaube, man erkennt die Spuren des Teufels deutlich. Also er ist der große Verführer, er arbeitet damit, um Menschen zu täuschen, Menschen dazu zu bringen, Dinge zu tun, die sie eigentlich natürlich nicht wollen. Er verkauft ihnen schlimme Dinge als schöne Sachen. Das hat er schon immer gemacht. Das hat er im Himmel mit den Engeln gemacht und das macht er seit Jahrtausenden mit der Menschheit. Und jetzt halt sehr extrem. Ob es daran liegt, dass die Menschheit so degeneriert ist und wir so wenig Interesse haben an ewigen Dingen, dass wir da nicht hinterfragen, dass wir nicht gucken, was war denn früher? Was ist denn passiert in den letzten 6000 Jahren? dass wir da nicht mehr zurückgucken oder woran es liegt. Ich weiß es nicht. Die Medien spielen bestimmt eine Riesenrolle. Sie sagen den Menschen ja, was sie denken müssen. Und vor allem polarisieren sie sehr stark. Sie schieben heute die Gesellschaft in die eine Ecke und in die andere Ecke. Man kann nichts dazwischen sein. Man ist entweder Befürworter oder man ist Gegner. Dieses Riesenthema bei den Impfungen heute, man ist entweder Impfbefürworter oder man ist Impfgegner. Ich habe das Gefühl, dass gerade bei diesem großen Thema der Impfung heute die Gesellschaft mitten durchgespalten wird. Und dass überall, in der großen globalen Gesellschaft, in jedem Land, in jeder Stadt, in jeder Gemeinde und selbst in jeder Familie, überall geht dieses Thema mitten durch. Das ist ein so interessantes Thema, diese neuartigen Impfungen. Und vor allem werden diese mit Zwang vorangetrieben, wovor du ja bewusst warnst und sagst, das ist niemals Gottes Idee, Leute zu zwingen, etwas zu tun. Jetzt diese Impfung, wir blicken ja jetzt zurück auf knapp anderthalb Jahre sozusagen dieser Impfung. Es wurde am Anfang gesagt, das ist die ultimative Lösung. Wenn alle erstmal geimpft sind, wird alles gut. Die Beschränkungen hören auf, wir können ein normales Leben weiterleben. Jetzt ist es anderthalb Jahre. In vielen Ländern sind viele Menschen geimpft. In Großbritannien um die 60%, in Deutschland sind es über 40%, in den USA sind es, glaube ich, knapp 50%. Nun, Beschränkungen sind immer noch da. Liegt es daran, dass die Menschen noch nicht genug geimpft sind? Oder liegt es daran, dass man die Beschränkung einfach gar nicht mehr aufheben will? Und die andere Frage, die ich mir jetzt stelle, wenn wir zurückblicken auf die Zeit, in der diese ganzen Impfkampagnen jetzt gelaufen sind, haben diese Impfungen eigentlich wirklich was gebracht? Oder ist es einfach nur Hokuspokus gewesen? Sind die vielleicht gefährlich, diese Impfungen? Oder sind sie harmlos? Helfen sie? Wie ist deine Einstellung dazu?
Wenn man nur schaut auf die Manipulation, wie Information manipuliert wird oder unterdrückt wird, wie einseitig Information an die Welt gebracht wird. Und wenn man sich die Statistik anschaut und sieht, was in der Welt los ist und nur die Gerichtsverhandlungen, die augenblicklich am Gange sind, denn die Toten wegen der Impfung alleine, diese Zahlen wurden ja so manipuliert, dass es jetzt einige Gerichtsverhandlungen gibt, denn es ist in den Zigtausenden, die nur von der Impfung alleine gestorben sind. Gut, da sind auch Tausende natürlich, die von der Krankheit gestorben sind. Aber die Information muss doch an den Mann gebracht werden. Es sollten doch beide Seiten einer Sache erklärt werden, damit man einen Entschluss machen kann. Und diese Manipulation sagt alleine schon, dass da etwas nicht in Ordnung ist. Und wenn wir jetzt schauen auf diejenigen, die wohlgeimpft sind, augenblicklich bis zu 60% derjenigen, die erkranken von Covid alleine, sind geimpfte Menschen und nicht ungeimpfte. Und überall sprechen sie jetzt schon von der neuen Spritze, die kommen muss. The new shot, die neue, damit man einen Booster Shot bekommt. Denn die Varianten angeblich sind schon so stark, dass das notwendig ist. Also wo hört es dann endgültig auf? Und Länder wie Israel, die fast total geimpft sind, die haben jetzt eine Krise, denn die haben plötzlich massive Zunahme in Krankheiten in Geimpften. Also wer hat hier wohl recht und wer hat nicht recht? Diese Debatte wird ja geführt auf so eine Art und Weise, dass man eigentlich staunt, dass es Wissenschaftler gibt auf beiden Seiten, die versuchen, ihr System an die Welt zu bringen und alles Mögliche auch zu tun, dass die andere Ansicht nicht hervorkommt. Also diese Manipulation sagt uns schon, dass da was nicht in Ordnung ist. Und dann auch, was für einen Zweck hat es, um geimpft zu werden, wenn man sowieso ständig Booster-Shots haben muss? Und wie steht es dann mit der eigenen Immunität? Wenn man früher die Krankheit bekommen hat und man hat sie überwunden, dann hatte man eine Immunität gegen was es auch immer ist, das die Krankheit verursacht hat. Und das hat einen geschützt für das restliche Leben. Heutzutage ist das angeblich nicht gut genug, dass man eine eigene Immunität gegen eine Krankheit aufgebaut hat. Man muss noch immer geimpft werden. Das macht überhaupt gar keinen Sinn. Und früher hätte nie jemand überhaupt so etwas erzwungen wollen. Aber das ist genau, was passiert in der Welt heutzutage. Aber meine Ansicht ist, jeder soll das Recht haben, selber zu entscheiden. Jetzt, welche von diesen beiden Gruppen, die Geimpften oder die Nicht-Geimpften, sind eine Gefahr? Und es wird behauptet, dass die Nicht-Geimpften eine Gefahr sind. Wie ist das möglich? Wenn sie Vertrauen haben in ihre Impfung, dann sollten diejenigen, die geimpft sind, doch eigentlich ganz beruhigt sein und sagen, okay, wir sind schon geimpft, also wir haben keine Gefahr. Aber nein, die Nicht-Geimpften sind eine Gefahr. Und jetzt wird es sogar umgedreht, die Geimpften sind eine Gefahr für die Nicht-Geimpften. Also beide Gruppen werden mit Angst manipuliert, um endgültig doch diese Impfung zu nehmen. Und jetzt müssen kleine Kinder geimpft werden, wo wir genau wissen, was für Nebenwirkungen es da gibt, zum Beispiel Herzmuskelerkrankungen und so weiter. Blutsysteme werden angegriffen. Wir müssen doch einen logischen Entschluss machen können, ob wir da mitmachen wollen oder nicht. Aber die Manipulation sagt mir, dass da etwas dahinter steckt, was nicht offensichtlich gesagt wird.
Das glaube ich auch. Also dass wir sehen, wie dieser Kampf geführt wird, daran erkennen wir schon, also wo die Quelle ist. Also es geht hier um Statistiken. Ich habe viele, also in Deutschland sagt man, glaube nie einer Statistik, die du nicht selbst gefälscht hast. Und ich glaube, wir sehen heute so viele Statistiken, die einfach falsch sind. Also wo Fälle, gerade im Bereich Covid, also wer hat diese Krankheit, woran sind die Leute gestorben, dass hier ganz bewusst die Statistiken, Dinge in die Statistiken aufgenommen werden, die da gar nicht reingehören. Wir haben zum Beispiel das Phänomen ja in der Welt, dass es Gesetze gibt, die besagen, wenn jemand mit Covid gestorben ist, ist er automatisch an Covid gestorben. Und das per Staatsgesetz macht ja keinen Sinn. Ein Wissenschaftler kann mit diesen Daten überhaupt nichts anfangen. Ein Wissenschaftler möchte ja wissen, was genau war denn nun die Ursache? Was hat dieses Covid dazu beigetragen? Jetzt wurden aber sogar Obduktionen verhindert. Jetzt haben wir in Deutschland das Phänomen, dass einige Ärzte, auch Chefärzte von großen Kliniken, sagen, sie möchten die Toten gerne obduzieren, um zu verstehen, was sind nun wirklich Folgen von Covid, was sind Folgen anderer Krankheiten und was sind Folgen von Impfungen. Denn wir haben zunehmend in Deutschland Probleme mit Geimpften durch irgendwelche Nebenwirkungen oder sogar Todesfälle. Jetzt wird aber bewusst von den Medien gesagt und auch von den großen Instituten, die wir hier in Deutschland haben, die in der Verantwortung stehen, dass die Toten nicht untersucht werden sollen. Das Problem ist, diese Toten werden beerdigt und keiner weiß, woran ist der jetzt gestorben. Ganz oft wird ein Zettelchen rangemacht an den Toten und es heißt, er ist an Covid gestorben, obwohl es gar keinen Verdacht dafür gibt. Aber kaum ein Geimpfter wird untersucht, was ist nun wirklich die Todesursache gewesen, hängt es vielleicht mit der Impfung zusammen. Und jetzt gibt es viele Chefärzte in Deutschland, die sagen, das muss untersucht werden. Aber das wird kategorisch verhindert. Und ich sage mir, wenn es denn nun wirklich echte Wissenschaft wäre, müsste man doch beide Seiten öffnen und sagen, wir gucken uns beides mal an. Und da das nicht der Fall ist, sagt es mir schon so ein bisschen, hier geht es um andere Dinge als um diese Impfung. Diese Impfung hat einen anderen Zweck, als Menschen gesund zu machen oder zu schützen. Und ich glaube, die Gesellschaft wird polarisiert. Es werden zwei Lager geschaffen. Wenn du die Gesellschaft zerreißen kannst in zwei verschiedene Lager, kannst du diese beiden Lager gegeneinander ausspielen. Und wenn du es dann geschickt machst, gehen die genau den Weg, den du ihnen vorgibst. Und ich glaube, das ist das Riesenproblem, gerade in Deutschland und in der ganzen Welt. Mir ist übrigens aufgefallen,
Ich wollte nur sagen, die ganze Welt spielt ja dieses Spiel mit. Und sie spielen alle nach dem gleichen Skript. Man kann sich die Weltmedien anschauen und alle sagen sie genau das Gleiche, mit den gleichen Worten. Also wer manipuliert und wer schreibt ihnen vor, was gesagt werden muss? Zum Beispiel Build Back Better und alle diese Sprüche. Die kommen nicht nur von einer Quelle, sondern plötzlich von allen Quellen gleichzeitig. Um die ganze Menschheit so zu manipulieren, braucht es einen großen Geist, der dahinter steht. Und da ist vielleicht so ein System. Und die Bibel sagt uns ja, wo dieses System steckt. Und wenn man nur den Einfluss des Vatikans betrachtet, auf jeder Ebene, ob es jetzt über Impfung geht, ob es über ärztliche Vorschriften geht, überall steckt der Vatikan mit seinen Soldaten dahinter. Ich meine, die ganze Welt wird durch ein jesuitisches System eigentlich geführt. Fauci und alle diese großen Männer und auch in der Regierung, die hängen alle in diesem System zusammen. Und dahinter, ob die Menschheit das jetzt möchte oder nicht, steckt noch ein anderer Geist, der noch viel brillanter ist, der unsichtbar ist, der so wie ein Virus ist, man sieht ihn nicht, aber man spürt, was er tut. Und wenn wir nicht verstehen, dass wir die Angelegenheiten, die jetzt in der Welt passieren, wenn wir die nicht einordnen in einen geistlichen Kampf zwischen Gut und Böse, dann werden wir nie verstehen, wie das Ganze zusammenhängt. Denn wir wissen, da ist ein endgültiges Ziel. Und die Frage, die wir uns fragen müssen, bewegt sich die Welt in diese Richtung, auf dieses Ziel zu, wo alle Macht einer bestimmten ideologischen Organisation gegeben wird, damit die Mensch denkt, wie diese gerne haben möchte, ein Sozialsystem, wie sie es herbeiführen wollen, dass es dahin führt. Und wir sehen, ja, dann ist es eine Erfüllung von Prophetie. Und wenn wir das nicht sehen, dann wollen wir es nicht sehen. Dann sind wir willensblind.
Mhm. Ja. Und diese Spaltung sozusagen, die wir hier sehen und diese falsche Führung, das Zerreißen der Gesellschaft und dieses Nicht-Aufstehen der Gesellschaft ist ja sicherlich etwas, was wir aus den Medien sozusagen abkupfern. Wir sehen, uns werden Dinge gezeigt, wie sie sein sollen. Wir nehmen das auf und sagen, also so muss die Welt funktionieren. Also das Selbstdenken dahinter, was ist nun gut, was ist böse, was ist recht, was ist unrecht, geschieht ja kaum noch. Es wird ja von den Medien vorgegeben, was ist richtig und was ist falsch. Und der Mensch neigt dazu, dann mitzulaufen. Wenn es irgendwie nett klingt, wissenschaftlich klingt, dann nimmt man das einfach mal an. Und dass es da einen Kampf dahinter gibt, das weiß ja kaum einer. Es gibt ja viele Menschen in der Welt, die wissen noch, hier gibt es eine Manipulation. Also sie vermuten eine Verschwörung von verschiedenen Regierungen und von vielleicht mächtigen Leuten und auch sehr reichen Leuten, die sich verschwören, um eine Weltherrschaft aufzubauen. Was sie aber nicht sehen, ist das babylonische System dahinter oder sogar den Teufel dahinter. Den kennen sie gar nicht. Sie laufen also automatisch bis dahin. Sie sehen, hier ist eine Verschwörung, aber können sie nicht einordnen. Auch das führt wieder zu Hass. Man versucht dagegen zu rebellieren, versucht dieses System niederzuwerfen, aber weiß eigentlich gar nicht, gegen wen man kämpft. Und ich glaube, das ist eins der großen Probleme, das wir heute in der Welt haben. Die Welt kennt die Bibel nicht mehr. Die Welt weiß nicht, dass der Teufel versucht, die Welt zu manipulieren. Sie glauben es nicht. Sie können sich es auch nicht vorstellen. Und deswegen sind die Gedanken, gehen immer nur bis dahin. Bis dahin, man sieht, hier ist irgendwie eine Verschwörung. Aber warum die da ist und wer das vorantreibt, ist alles vage und ist alles Vermutung. Jetzt habe ich noch mal eine andere Frage. Was wir gerade in der Gesellschaft sehen, sind Menschen, die aufstehen und sagen, wir müssen dieses System jetzt verhindern. Wir sagen, wir sollten auf gar keinen Fall diese Masken zum Beispiel tragen. Es ist wahrscheinlich in Südafrika das Gleiche wie hier in Deutschland. Menschen tragen Masken. Jetzt die Frage, wie gehen wir eigentlich damit um als Adventgemeinde? Ich habe ganz gruselige Fälle gehört, wie zum Beispiel hier Menschen in die Gemeinde wollten, aber nicht hineingelassen wurden, weil sie keine Mund-Nasen-Bedeckung getragen haben. Jetzt konnten sie das auch nicht. Sie durften keine tragen, weil sie mit Asthma Schwierigkeiten mit dem Atmen hatten und ihr Arzt ihnen verboten hat, so eine Maske aufzusetzen. Und Gemeinden schließen sie aus, egal aus welcher Konfession. Sie werden am Gottesdienst gehindert. Was wäre denn ein weiser Umgang damit? Ich weiß, hast du dir diese Frage mal gestellt? Wie kann man damit umgehen? Muss man die Gottesdienstform jetzt ändern? Muss man die Gottesdienste absagen? Müssen wir das alles online machen? Habt ihr da eine Lösung in Südafrika? Geht euch wahrscheinlich ähnlich.
Es geht uns genauso. Und die Leute sind so energisch. Sie sind so fest in ihrem Denken, dass es zu einem gewaltigen Streit kommt, wenn einige die Maske nicht tragen wollen und die anderen wollen unbedingt, dass jeder die Maske trägt. Jetzt, wenn das alles schön logisch wäre, dann könnte man ja sagen, na gut, was soll's, ob man jetzt eine Maske trägt oder nicht. Aber es gibt auch gute Gründe, warum man eine Maske eigentlich nicht tragen sollte. Und die sollten auch mal ein bisschen erklärt werden. Es ist doch ganz logisch, dass man das, was man ausatmet, nicht immer wieder einatmen möchte. Denn der Grund für das Ausatmen ist um es auszuatmen und nicht wieder einzuatmen. Und dann die Logik dahinter. Du darfst zum Beispiel bei einem Restaurant sitzen ohne Maske, aber du darfst nicht stehen ohne Maske. Soll dieses Virus jetzt unterscheiden, ob du stehst oder ob du sitzt? Du musst eine Maske tragen und einen Glasschutz haben, wenn du bei einer Theke stehst. Aber der Glasschutz hat einen Weg rum und oben rüber und so weiter. Kinder, sollen die eine Maske tragen? Sollen die rumrennen und ihren Kohlensauerstoff ständig einatmend und diese Probleme haben? Da ist keine Logik dahinter. Auch Abstand. In unserem Land zum Beispiel, weil die Industrie, wir haben ja eine Taxi-Industrie. Das heißt, die größte Masse der Menschen haben nicht ihre eigenen Autos, sondern werden mit kleinen Bussen zu ihrem Ziel geführt. Und diese Industrie hat natürlich notwendig, dass jeder mit Maximumkapazität arbeiten kann. Und in so einem VW-Bus oder Toyota-Bus, ein kleiner Bus, wo da vielleicht 10 Leute reinpassen, da passen in Afrika leicht 30 Leute rein. Es gibt schon so viel Witze, 2 Taxis aufeinander geknallt, 200 Tote. Also ganz so schlimm ist es nicht, aber so ungefähr wird es hier getrieben. Und weil die Industrie es notwendig hat, dürfen die alle zusammensitzen, aufeinander sitzen, und das ist in Ordnung. Müssen aber eine Maske aufhaben, in einem Bus, der total zu ist. Das ist total irrsinnig. Und dann, wenn sie rauskommen, müssen sie einen bestimmten Abstand halten und sie müssen die Maske tragen. Da ist so viel Unlogik an diesem System, dass man wirklich nur staunen kann, dass Leute glauben, dass dieses System wirklich wirken kann. Und dann, wenn man die Größenordnungen betrachtet von einem Virus. Ein Virus ist ja noch nie unter einem Mikroskop oder einem Elektronenmikroskop gesehen, denn es ist ja in einem Größenbereich, der so winzig ist, dass man nicht erst mit einem Elektronenmikroskop sich einen Virus betrachten kann. Und selbst die modernsten, besten Masken haben Lücken und Größenordnungen, da könnte man genauso gut sagen, man müsste Malaria weghalten mit einem Gartenzaun. Es ist total unsinnig, aber trotzdem schluckt die Menschheit das und ändert ständig ihre Ansicht, sogar die CDC. Dann sagen sie, man muss eine Maske tragen, dann sagen sie, es ist nicht gut, eine Maske zu tragen. Dann ist es wieder notwendig und dann ist es wieder nicht notwendig. Die können sich ja nicht erst selber entscheiden, ob es gut oder nicht gut ist. Und dieser Irrsinn, der macht es natürlich für denkende Menschen noch mehr kompliziert. Also jetzt kommt man in die Gemeinde und man muss 1,5 Meter auseinandersitzen, aber zu Hause darf man im gleichen Bett liegen mit seiner Frau, aber in der Gemeinde 1,5 Meter auseinander. Das ist totaler Blödsinn, aber das, so sind die Gesetze. Also entweder man sagt, okay, die Menschheit möchte diese Dummheit, also machen wir einfach mit, denn es ist doch eigentlich egal, ist es eine Sünde, eine Maske zu tragen? Ich würde sagen, nein. Also wenn die Menschheit das unbedingt will, dass man eine Maske trägt, dann trag eben eine. Wenn sie eine haben will um die Ohren, dann okay, das auch noch in Ordnung. Aber innerlich, denke ich, muss man doch schmunzeln, dass da so eine Dummheit in der Welt verkündigt wird.
Danke. Also mir geht es ganz ähnlich, wenn ich diese Dinge sehe. Ich finde es auch kurios, was da passiert. Und ich wünsche mir einfach, dass wir so tolerant miteinander umgehen, dass wir sagen können, es ist jedem seine eigene Sache. Also wenn der eine sowas tragen möchte, weil er irgendwo gegen schützen will oder weil er vielleicht krank ist und andere schützen will, ich denke so an Ärzte im OP-Saal, oder weil einer sagt, ich möchte das nicht tragen, weil ich freier atmen möchte, das soll jedem seine Meinung sein, sage ich mir. Und das ist völlig in Ordnung. Also wir hatten das vorher in der Gesellschaft auch, dass ich war in China öfter mal und da liefen die Leute mit so Masken, manche rum, manche nicht. Einige wollten sich schützen gegen, ich glaube, Feinstaub, vermute ich. Einige waren krank und wollten keine Tröpfchen weitergeben. Und ich denke, es ist ihre Entscheidung, das dürfen sie machen. Sie müssen für sich selbst ja wissen, ist es gut für mich oder nicht gut für mich. Dass heute so unlogische Entscheidungen über die Gesellschaft rübergebügelt werden, das führt halt immer dazu, dass die Menschen irgendeine Position beziehen müssen und auch so polarisiert werden, dass du entweder pro oder contra bist, aber keine vernünftige, anständige Meinung mehr haben kannst. Du willst entweder jeden zwingen, eine Maske zu tragen, oder du willst jeden zwingen, keine zu tragen. Aber dass wir doch eigentlich erwachsene Menschen sind, die selbst entscheiden können, ist es richtig oder falsch, das wird uns nicht mehr zugetraut. Also die Menschheit wird behandelt wie kleine Kinder. Ihnen wird alles vorgegeben, was sie tun müssen, wie in einem totalitären System.
Alles wird vorgekaut.
Genau. Und ich habe Angst, dass wir sowas in der Gemeinde zulassen, dass die Menschen nicht mehr selbstständig denken können, sondern dass wir den Menschen sagen, du musst jetzt das machen, du musst das machen, du musst jetzt gerade stehen, du musst sitzen, du musst aufstehen, du musst eine Maske tragen, du musst keine Maske tragen. Da habe ich ein bisschen Angst vor, dass wir dort hineinlaufen, gerade eben auch in den Gemeinden, in den verschiedenen. Nun, jetzt vielleicht noch die Frage, wir erleben das mit und ich kenne unglaublich viele Menschen, die das für gut empfinden, das, was gerade passiert, und ich kenne viele Menschen, die das für sehr schlecht halten, was gerade passiert und eher diesen Chaos dahinter sehen und die Unlogik. Jetzt ist natürlich irgendwann die Hoffnung, dass wir sagen, naja, vielleicht wird es irgendwann mal wieder besser. Das sagen uns ja die Medien. Wenn erstmal alle geimpft sind oder wenn wir erstmal das und das durchgesetzt haben, dann kommt die Normalität langsam zurück. Nun, wird die Normalität tatsächlich langsam zurückkommen? Gibt es aus so einem System überhaupt ein Zurück, wenn man erstmal drinsteckt?
Es kommt kein Zurück aus diesem System. Wenn wir glauben, dass das Endspiel ist, dann kommt da kein Zurück. Dann ist dieses, was bis jetzt passiert ist, in den letzten 1,5 Jahren, nur eine Treppe auf die nächste Stufe. Und wir sehen ja schon die nächste Stufe. Und die nächste Stufe wird im November besprochen, COP26. Da wird besprochen, was machen wir mit der Klimakatastrophe. Und wir sehen jetzt schon, Werbungen, wie die Kirchen sich einschalten mit diesem Klimasystem und einen freien Sonntag beanspruchen. Eine Kirchengemeinschaft nach der anderen. Und das wegen dem Klima. Und wenn wir beides zusammen haben, wir haben eine Pandemie und wir haben eine Klimakatastrophe und wir wollen einen freien Sonntag, dann ist das die totale Lösung. Natürlich wieder eine total unlogische Lösung. Denn ein Tag der Woche und einen ganz besonderen Tag der Woche, der ist die Lösung. Oder ist es alle gemeinsam zusammen ein Tag der Woche, das ist die Lösung. Und dahin gehen wir. Und wer das nicht sieht, der soll sich mal den Wecker stellen, dass sie wach werden können.
Ich denke, das wird der Weg sein. Das ist noch Vermutung. Aber was man so hört, wird es wahrscheinlich in die Richtung gehen, dass tatsächlich der Sonntag ausgerufen wird als Klimaschutztag. Zumindest versucht der Papst das ja selber gerade. Er sagt, um das Klima zu retten, brauchen wir einen freien Sonntag. Jetzt kann man sowas natürlich schlecht durchsetzen. Es sei denn, man hat vorher eine Kontrolle über die Welt. Aber um eine Kontrolle über die Welt zu bekommen, müssen erst jede Menge Grundrechte beschnitten werden. Gesetze müssen geändert werden. Und so glaube ich, ist ein interessantes Bild, das du gibst. Es ist so eine Treppe. Also das Erste ist, wir müssen Gesetze machen, um die Menschheit zu kontrollieren. Das Nächste ist, wir müssen sozusagen bestimmen, was die Welt denken soll. Das Nächste ist, wir werden jetzt der Welt vorgeben, wie sie leben müssen. Also in dem Fall den Sonntag übers Klima einführen. Ich vermute mal, nach dieser oder während dieser großen Pandemie, die uns, so wie uns gesagt wird, wird dieses Klima, diese Klimadebatte nicht leiser werden. Gerade flammt sie wieder auf. Und gerade sprechen die Leute vom Weltklima und sie sehen die Katastrophen in der Welt und sagen, wir müssen was ändern, was wir wahrscheinlich gar nicht mehr ändern können. Also dieses, wir haben nicht so einen Einfluss aufs Klima, um das zu verändern. Die Menschen werden aber trotzdem in die Verantwortung gezogen. Und das heißt, wenn wir gemeinsam etwas tun, können wir es noch verändern. Und dieses gemeinsam etwas tun zur Rettung des Planeten wird wahrscheinlich der Sonntag sein. Vermutlich. Ist ja noch Zukunft, aber ist meine persönliche Vermutung. Und wer dann nicht mitmacht, ist ja gegen den Planeten und damit Feind der gesamten Menschheit. Und ich könnte mir vorstellen, dass wir jetzt langsam so da reinsteuern. Ich könnte mir sogar vorstellen, dass es relativ schnell geht. Dass die Menschen sich sehnen nach irgendeiner Form von Normalität. Sie wollen irgendwie raus aus diesem Chaos und nehmen einfach alles an, was ihnen jetzt vorgesetzt wird, damit sie irgendwann wieder ein normales Leben führen können. So vermute ich.
Diese Vortragsreihe heißt ja Eisberg voraus, oder?
Ja.
Es kommt also ein Aufprallen auf einen Eisberg. Und dieser Eisberg, der geht nicht leicht auseinander. Das wird also ein Aufprallen geben. Was für mich interessant ist, wie der Sonntag entreligiöst ist. Früher haben wir ja immer gedacht, okay, der Sonntag ist ein besonderes System, das eigen ist an die katholische Kirche. Aber jetzt ist der Sonntag nicht eigen an die katholische Kirche, sondern er ist verknüpft mit dem Klima. Denn wenn die Welt einen Tag pro Woche Ruhe gibt, dann gibt es eine Minderung von der Verseuchung und der CO2-Produktion. Was die Leute sich nicht überlegen, ist, dass die Großindustrien nicht an einem Tag der Woche plötzlich ausschalten können. Das geht immer noch weiter, aber in den Köpfen der Menschen wird es so dargestellt und es scheint für viele logisch zu sein. Okay, man kann die Autos beschränken. Man darf zum Beispiel Lockdown, man darf nicht fahren an einem Sonntag und dann stehen zigtausende Autos oder Milliarden Autos still. Und dann gibt es weniger Abgase, also kommen wir halten alle einen freien Sonntag. Da ist schon eine Logik dahinter, aber die Logik ist verzwickt mit einem religiösen Tag. Und das ist für mich ein ganz raffinierter Schachzug. Und er kommt durch die Hintertüre. Und viele von unseren eigenen Reihen wollen es nicht so haben und sehen es darum nicht als diese biblische Voraussage, sondern als irgendetwas Vorübergehendes. Und sie machen einen Riesenfehler, denn ob es durch Klima reinkommt oder durch ein religiöses Gesetz, ist egal, solange es reinkommt, denn es ist das Mahlzeichen des Tieres. Und wir werden auch nicht eine Minderung der Pandemien sehen. Denn die dreifache Engelsbotschaft, der dritte Engel vor allem, ist verbunden mit einem rechten Arm, die Gesundheitsbotschaft Gottes. Und das Gegenteil, das Mahlzeichen des Tieres, ist auch verbunden mit einer Gesundheitsbotschaft. Das ist ihr rechter Arm. Der rechte Arm dieses Systems, der gebraucht Pharmazeia, um das Problem zu bekämpfen. Die Bibel sagt ganz eindeutig, dass die Großindustrien werden Pharmazeia gebrauchen, um diesen angeblichen Feind zu bekämpfen. Wir haben also zwei Systeme, Gesundheitssysteme, die aufeinander prallen, und wir haben eine religiöse Ideologie, die aufeinander prallt. Die eine ist versteckt, die andere ist ganz offensichtlich. Denn für den Sabbat können wir nicht die gleichen Argumente gebrauchen wie die andere Seite. Wir haben nur religiöse Elemente. Und darum ist es ein Religionsstreit endgültig. Und der Rest ist Augenverwischung.
Das ist interessant, dieses das griechische Wort Pharmazeia ist, glaube ich, ist das Magie oder wie übersetzen wir das?
Es wird übersetzt im Englischen als Witchcraft, aber die erste Bedeutung ist Pharmazeia, ist eben Drogengebrauch, um Krankheit zu bekämpfen. Und wir wissen ganz eindeutig vom Geist der Weissagung, dass der Gebrauch von Drogen nicht befürwortet wird, sondern im Gegenteil, natürliche Heilmittel und gesunden Lebensstil. Denn der Körper ist die Wohnung des Heiligen Geistes. Und da haben wir zwei Ideologien, die auch auf dieser Ebene aufeinander stoßen.
Für unsere deutschen Zuschauer sei gesagt, also Drogen und Drugs sind auch Medikamente, sind nicht nur die Dinge, die wir als Alkohol oder Tabak oder Heroin oder so kennen, sondern eben auch Medikamente. Es können auch Medieneinflüsse sein, Überkonsum von von Handy oder von Internet und Fernsehen. Es sind verschiedene Dinge, die auf uns einwirken können. Interessant jedenfalls, dass es dieses Wort tatsächlich Pharmazeia da steht. Jetzt zu guter Letzt noch vielleicht die Frage, viele Menschen sagen heute, wenn wir jetzt mitmachen mit dem System, wenn wir uns impfen lassen, wenn wir die Maske tragen und diese Dinge machen, dann rennen wir unweigerlich auf dieses System zu und wer heute mitmacht bei den kleinen Dingen, wird später das Mahlzeichen des Tieres tragen. Ist das vielleicht überspannt, das sozusagen? Also kann man da wirklich eine direkte Verknüpfung treffen, zu sagen, weil ich heute eine Maske trage, wenn ich einkaufen gehe, werde ich später das Mahlzeichen des Tieres haben?
Ich würde nicht so weit gehen, um zu sagen, dass ich, wenn ich mir eine Maske aufsetze, dann werde ich auch das Mahlzeichen des Tieres annehmen. Nicht so weit. Aber wenn ich die Ideologie, die damit zusammenhängt, auch schlucke, dann gebe ich einen kleinen Schritt in das Allgemeindenken hinein. Wir sollen uns trennen von der Welt und wir bauen nicht unser Königreich hier auf Erden. Und irgendein System, welches dieses Königreich hier aufbaut, der hat schon eine Ideologie, die einen in diese Richtung zwingt. Also viele kleine Schritte, nicht in dem, was ich tue, Denn ich kann ja zum Beispiel denken, dieses lächerliche Ding, was sie von mir erwarten, dass ich mir was auch immer um die Nase binde. Gut, ich binde es mir um die Nase, aber ich glaube nicht an die Ideologie. Dann habe ich nicht diesen Schritt genommen. Aber wenn ich überzeugt werde von der Ideologie und es kommt der nächste Schritt und der nächste Schritt und ich renne mit der Ideologie, dann kann es sein, dass es dazu führt, dass ich endgültig auch den letzten Schritt mache. Und ich bin eigentlich erstaunt, wie selbst in eigenen Reihen die Menschen energisch sich an die neue Ideologie klammern. Es ist, als ob der Geist der Weissagung und die Bibel überhaupt nicht mehr existieren. Wir halten jetzt nicht mehr Jugendcamps für Bibelstudium und Endzeitzeichen und Dreiengelbotschaft. Nein, wir halten jetzt Jugendcamps für Klimawechsel und Sustainable Development. Das sind jetzt die Kirchencamps, die gehalten werden. Ja. Eher als religiöse Camps, die uns vertiefen in die Wahrheit, die Gott uns gegeben hat für die Zeit, in der wir leben. Worum sollten wir uns jetzt kümmern, wenn wir sehen, wie die Welt läuft und in welchem Zustand sie ist? Sollen wir uns nicht vorbereiten auf die Wiederkunft? Sollen wir uns nicht fragen, ist alles in Ordnung in meinem Leben? Habe ich mich total getrennt von dem, was mich von Gott drängt? Wie soll ich leben? Wie soll ich mich verhalten? Was soll mein Gebetsleben sein? Und was soll mein Vertrauen in Gott sein in der Zeit, in der wir leben? Wir hören nichts davon. Wir hören Vertrauen in Impfungen, Vertrauen in Wissenschaft, Vertrauen in was für ein System die Welt uns auch vorkochen möchte. Aber wir müssen in dieser Zeit, in der wir jetzt leben, lernen, um Gott zu vertrauen. Und nicht nur Gott zu vertrauen, sondern auch das zu tun, was er von uns verlangt. Und auch das zu tun, was er uns vorhergesagt hat, was wir tun sollen in der Zeit, in der wir leben. Das sollte die Vorbereitung sein für Gottes Volk und nicht dieser Unsinn, den die Medien uns vorkauft.
Mhm. Danke, ja. Das ist, glaube ich, ein wichtiger Aufruf. Wir haben eine Botschaft für diese Welt. Wir wissen sogar als Adventisten, was auf uns zukommen wird. Wir kennen die Schriften, wir kennen den Geist der Weissagung, wir wissen, was sich da aufbaut. Und trotzdem laufen wir manchmal so sehenden Auges dort hinein. Es ist, die Kirchen werden ein bisschen dazu angehalten, dort mitzumachen. Und wer da mitmacht, scheint sich gut zu positionieren. Und manchmal macht man da mit, um zu sagen, damit wir nicht Repressalien erfahren, damit wir nicht unterdrückt werden, damit wir Freiheiten haben, deswegen machen wir mit. Aber ich glaube, ganz genau hier ist eben das, was wir nicht tun müssen. Wir müssen nicht bei Dingen mitmachen, die wir für nicht richtig halten. Wir haben eine Botschaft, die hat uns Gott gegeben, die müssen wir verbreiten. Das ist die dreifache Engelsbotschaft, speziell für diese Zeit. Wir müssen die Welt aufklären, was passiert. Also erste Engelsbotschaft, wir müssen aufklären über den Sabbat, über unseren Schöpfer. Zweite Engelsbotschaft, Babylon ist gefallen. Wir müssen die Welt auch aufklären über den Zustand der Kirchen. Und natürlich auch dritte Engelsbotschaft, die Botschaft, was passiert eigentlich mit uns? Wie sieht unser Leben aus? Und auch, was ist das Mahlzeichen des Tieres und diese Dinge? Also wir müssen die Welt aufklären in dieser Zeit. Das ist unsere Aufgabe. Der Wächter steht auf der Mauer und soll warnen. Und wir machen es manchmal nicht. Manchmal gucken wir uns die Dinge an und bestaunen, was da passiert.
Und wir haben eine Gesundheitsbotschaft. Wie soll man sich verhalten, wie soll man leben, um das Immunsystem maximal zu verstärken? Haben wir da Informationen, die wir mit der Welt teilen können? Sogar die Weltgesundheitsorganisation hat ganz deutlich gesagt, dass die, die sich mehr vegetarisch ernähren, ein viel besseres Überlebenskomponent haben als diejenigen, die es nicht tun. Wir haben eine Botschaft. Und wir sollten die verkündigen, anstatt uns an die weltlichen Dinge zu hängen, die augenblicklich verkündigt werden.
Mhm. Und ich bin überzeugt davon, wenn wir diese Botschaft verkünden würden und wenn wir sie studieren würden, dass wir keine Probleme mehr in den Gemeinden hätten, wie verhalte ich mich nun? Mache ich da nun mit oder mache ich da nicht mit? Ich glaube, wir hätten eine ganz angenehme Sichtweise von den Dingen, die da passieren. Wir könnten sie gut einordnen. Und wir würden auch nicht sozusagen unter den Christen oder sogar unter den Geschwistern der eigenen Gemeinde in Kämpfe geraten, in Schwierigkeiten geraten. Wenn wir uns nur mit dem beschäftigen würden, was Gott uns gegeben hat. Denn er wusste ja, wo wir hingehen. Er wusste ja genau, was passiert und möchte sein Volk vorbereiten. Und manchmal nehmen wir es so, als hätten wir den Geist der Weissagung nie bekommen. Als hätten wir nie prophetisches Wort bekommen für diese Zeit. Und ja, ich würde mir wünschen, dass wir uns damit mehr beschäftigen und diese Dinge einordnen können, die gerade um uns herum passieren, dann würden wir nicht so verwirrt sein. Denn das ist ja eins der großen Probleme, wenn der Geist der Weissagung schweigt, wenn er nicht gehört wird, dann wissen wir nicht, was um uns herum passiert und es entsteht Verwirrung in den Gemeinden. Die Gläubigen werden nicht mehr zugerüstet und sie können nicht unterscheiden, was ist richtig und was ist falsch. Und gerade dafür hat Gott es uns ja gegeben, zu unserer Erbauung und damit wir ein Segen für die Welt sein können. Walter, vielen Dank dir. Hat mich gefreut, dass du dir die Zeit genommen hast. Hat mich wirklich von Herzen gefreut. Ich spreche unglaublich gerne über diese Themen mit dir, weil ich weiß, dass du da eine große Expertise hast. Du hast dich mit so vielen Dingen beschäftigt und du siehst in vielen Dingen einfach so viel weiter als ich. Und ich bin froh, dass wir dieses kleine Gespräch hatten, einfach mal um abzustecken, wo stehen wir eigentlich heute? Was ist passiert nach diesen anderthalb Jahren? Also vielen, vielen Dank für deine Zeit, Walter. Ich wünsche dir wirklich von Herzen Gottes Segen für deinen Dienst, auch in Südafrika. Du hast viel zu tun in der ganzen Welt. Ich weiß, du machst regelmäßig deine Sendung, die ich an dieser Stelle nochmal empfehlen will, die WhatsApp-Prof-Sendung, die immer wieder neue, aktuelle Dinge hervorzaubern und uns so ein bisschen erzählen, was passiert gerade in der Welt. Ich weiß, das ist viel Arbeit, es kostet viel Kraft, das zu machen, aber ich möchte dir wirklich von Herzen danken, dass du diese Sendung machst. Wir übersetzen die hier, zeigen sie auch auf unserem Kanal und ich weiß, die Zuschauer sind sehr dankbar dafür. Also danke für diese Arbeit und Gottes Segen dir.
Gottes Segen für euch auch und jetzt ist die Zeit, diese Informationen, die wir als Gemeinde haben, zu gebrauchen. Den Geist der Weissagung. Lies diese Bücher, die jetzt für uns so notwendig sind.
Amen. Vielen Dank.
Gottes Segen.
Gottes Segen. Grüße nach Südafrika. Tschüss weiter. Ihr Lieben, das war die 68. Sendung Eisberg voraus. Seit ungefähr anderthalb Jahren beschäftigen wir uns nun mit Dingen, die aktuell in der Welt geschehen und Dinge, die aktuell die Gemeinde bedrohen. Also zum Beispiel auch falsche Lehre und solche Sachen. Nun, die Sendung hat mir immer viel Freude gemacht und ich war ganz froh, dass wir auch viele spannende Kandidaten hatten und wir konnten uns über verschiedene Dinge austauschen. Aber ich muss ankündigen, dass wir jetzt sozusagen eine Pause machen. Staffel 1 der Sendereihe Eisberg voraus geht mit diesem 68. Teil zu Ende. Es wird voraussichtlich in Zukunft eine zweite Staffel geben, in der wir das Format ein bisschen verändern, aber es um ähnliche Themen gehen wird. Nun, wenn ihr jetzt traurig seid und sagt, eigentlich Eisberg voraus fanden wir immer ganz spannend und haben uns immer darauf gefreut, dann seid verwiesen auf die WhatsApp-Prof-Sendung, die wir regelmäßig hier übersetzen, die ja gerade so das aktuelle Zeitgeschehen darstellen, wo der Walter Veit Woche für Woche zeigt, was in der Welt gerade so passiert und diese Dinge mit dem prophetischen Wort verbindet. Nun, wenn ihr glaubt, dass wir jetzt arbeitslos sind hier, dann kann ich euch versprechen, mit der Sendung Eisberg voraus sozusagen werden hier ein paar Kapazitäten frei, denn die wir für neue Projekte gebrauchen. Denn wir haben was vor, eine neue Reihe aufzumachen, die wir hier zwar schon ankündigen, aber noch nichts über den Inhalt verraten. Es werden kurze, sehr prägnante Dinge sein, auf deren Produktion ich mich schon sehr freue und ich denke, es wird euch auch gefallen. Also ist noch ein kleines Überraschungspaket, aber ich denke, ihr werdet in naher Zukunft sehen, was ich gemeint habe. Also so traurig wie es ist, sage ich sozusagen hier mit Ade, mit Staffel 1, Eisberg voraus und mit der 68. Sendung. Euch alles Gute, Gottes Segen und hoffentlich bis zum nächsten Mal.